Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich war letzte Woche zum Vikarskurs in Neudietendorf. Thema war die Konfirmandenarbeit. Eine Woche lang Theorie und Praxis der Konfirmandenarbeit. Und so am Rand habe ich schon immer mal einen Blick geworfen auf den Predigtext für heute. Und da habe ich schon so ein bisschen einen Schreck gekriegt. Eine ganz schwierige Geschichte ist für heute vorgeschlagen aus dem Alten Testament. Eine der schwierigsten und vielleicht furchtbarsten Geschichten, die man in der Bibel finden kann. Habe überlegt, ob ich nicht vielleicht doch lieber einen anderen Text nehmen sollte. Aber wir sollen ja auch den schwierigen Texten nicht aus dem Weg gehen und nicht versuchen, uns die Rosinen aus der Bibel rauszupicken. Das, was wir sowieso schon oft gehört haben und so leicht verstehen. Ich habe als Überschrift über die Predigt geschrieben, was für ein Gott. Gut, das kann auch alles Mögliche bedeuten. Was für ein Gott, das sagen wir vielleicht, wenn ein Wunder passiert ist. Und wir staunen darüber und voller Faszination sagen, was für ein Gott, der mein Gebet erhört hat. Was für ein Gott, der mich gesund gemacht hat. Was für ein Gott, der mir geholfen hat. Aber man kann diesen Satz auch sagen, angesichts großen Leides. Was für ein Gott. Was für ein Gott, dass er mir diese Last nicht abgenommen hat. Was für ein Gott, dass er mir diese Krankheit nicht erspart hat. Was für ein Gott, der das nicht verhindert hat, dass ich die 5 auf dem Zeugnis bekommen habe. Ich meine, angesichts des Predigtextes sind beide Varianten denkbar. Einmal die Aussage mit großer Fassungslosigkeit. Was für ein Gott. Und dann gleichzeitig die Aussage mit endloser Faszination. Was für ein Gott. Fassungslosigkeit und Faszination liegen wohl manchmal ganz nah beieinander. Genug der Vorrede, ich lese uns die Geschichte vor aus 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am 3. Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Er sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen, und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Ja, dieser Textabschnitt ist wohl einer, mit dem wird man nie fertig. Da kann man nie sagen: Ich habe das jetzt mir nochmal durchgelesen. Ich habe noch eine Predigt drüber gehört. Ich habe noch ein Buch drüber gelesen. Jetzt habe ich es verstanden und habe Frieden geschlossen mit der Geschichte. Das wird nicht so leicht möglich sein. Es wird wohl immer ein Ärgernis, immer ein Skandal bleiben. Was für ein Gott. Was für ein Gott ist das, der in dieser Geschichte Abraham zumutet, seinen geliebten Sohn zu opfern? Muss dieses Opfer sein? Ist denn Gott so, in Anführungszeichen, blutrünstig, dass er sowas Unmenschliches von dem Menschen Abraham fordert? Ich habe schon Äußerungen gehört, wo jemand sagte, also wenn Gott so ist, wie in dieser Geschichte dargestellt, da fällt es mir schwer, an ihn zu glauben. Was für ein Gott! Also ich finde das erstmal erstaunlich, dass diese Geschichte in der Bibel steht, dass man sie nicht weggelassen hat. Als man die Bücher der Bibel gesammelt hat und zusammengestellt hat bei der nächsten Revision oder wo man vielleicht überlegt hat, was wirft diese Geschichte für ein Bild auf unseren Gott, da hat man sie nicht rausgeworfen, wofür es vielleicht viele Argumente gab. Man hat diese Geschichte drin gelassen. Und das Erstaunliche ist ja, auch wir können aus unserer neutestamentlichen Perspektive, wo wir von Jesus wissen, nochmal ganz anders auf diese Geschichte schauen. Das konnten die Menschen, die sie zuerst gehört und gelesen haben, nicht. Für die muss das noch viel schockierender gewesen sein. Am Anfang heißt es, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Schon hier kann man erschrecken und sagen, was für ein Gott. Was für ein Gott, der Abraham in Versuchung führt. Umso wichtiger die Bitte, die wir im Vater unser beten. Und führe uns nicht in Versuchung. Versuchung ist hier sicher nicht gemeint als eine Versuchung zum Bösen, so wie das der Teufel macht, sondern eine Versuchung im Sinne von auf die Probe stellen, dass sich unser Glaube beweisen soll, bewähren soll. Und ich glaube, das kann uns auch passieren, dass Gott Situationen in unserem Leben zulässt, wo sich unser Glaube bewähren soll. Nicht um uns zu ärgern, sondern um uns zu helfen, um unseren Glauben zu stärken. Und was mir gleich am Anfang auffällt, ist, wie Abraham und Gott, wie die beiden miteinander reden. Sehr vertraut. Hier steht am Anfang, Gott sprach Abraham und er sagt, hier bin ich. Später in der Geschichte sagt der Isaak zu seinem Vater, mein Vater, sagt er wieder, hier bin ich. Also genau dieselben Worte, so wie er mit seinem Sohn spricht, genauso spricht er mit Gott. Also was für ein Vertrauensverhältnis, dass Gott für ihn so vertraut ist wie ein Familienmitglied. Und so vertraut sprechen sie miteinander. Und ich glaube, deswegen weiß Abraham, dass er Gott vertrauen kann. Was für ein Gott, der das Unmögliche von Abraham fordert. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn zum Brandopfer. Den einzigen Sohn, den Abraham von seiner Frau Sarah bekommen hat. Er legt auch noch den Finger in die Wunde. Den du lieb hast. Fordert Gott das Liebste von uns? Ist es so, dass wir das Beste, das Schönste, das Kostbarste, was wir haben, aufgeben müssen, weggeben müssen, opfern müssen? Diese Geschichte stellt uns vor viele Fragen, sie macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Gott hat doch dem Abraham die große Verheißung gegeben, dass sein Sohn der Stammvater dann eines großen Volkes sein wird und Abraham somit der Stammvater eines großen Volkes sein wird. Und dann hat es so lange auf sich warten lassen, so viele Jahre hat es gedauert, wo Abraham und Sarah schon ungeduldig geworden sind und dachten, das wird nie mehr passieren. Und dann wird der verheißene Sohn Isaak geboren. Und jetzt ist er endlich da und Gott sagt, und jetzt opfere ihn. Widerspricht sich Gott nicht selber? Was für ein Gott! Ich finde es erstaunlich, fast schon erschreckend, dass Abraham diese Forderung Gottes einfach so umsetzt. So steht es zumindest hier. Es steht nicht von Zweifeln, es steht nicht von Hadern mit Gott. Nicht mal der Gedanke, war das wirklich Gott, der mir das gesagt hat? Habe ich das richtig verstanden, was Gott mir gesagt hat? Keine Rückfrage mit Gott, kein Verhandeln mit ihm. Ein paar Kapitel vorher hat Abraham mit Gott gefeilscht. Da geht es um die Bewohner von Sodom. Wenn nun so viel Gerechte dort sind und so viel Gerechte und so viel Gerechte und Gott lässt mit sich reden, warum hat er es nicht hier versucht, mit Gott um das Leben seines Sohnes zu feilschen? Ich finde es erstaunlich, dass er scheinbar auch mit niemandem darüber spricht. Steht nicht hier, dass er es mit seiner Frau Sarah besprochen hätte. Er hat es mit sich ausgemacht, mit sich und Gott. Aber man kann ahnen, was zwischen den Zweien steht, was in Abraham vorgegangen sein muss die ganze Zeit, das Hadern und Zweifeln und das Abwägen und die Fragezeichen, warum und wie soll das alles enden? Man kann nur mutmaßen, vielleicht hatte Abraham schon die Ahnung oder zumindest die Hoffnung, Gott wird noch eingreifen. Oder er wusste vielleicht, selbst wenn es zum Äußersten kommt, dann hat Gott die Macht, meinen Sohn auch wieder zum Leben zu erwecken. Gott hat Abraham schon vorher auf ungewisse Reisen geschickt. Geh aus deinem Vaterland hin in das Land, das ich dir zeigen werde. War auch alles offen. Was wird da passieren? Kann das richtig sein? Und das Vertrauen auf Gott hat sich ausgezahlt. Ich glaube, niemand von uns wird eine solche Situation jemals erleben. Was eine einmalige Situation ist, die Gott Abraham zugemutet hat und niemandem sonst jemals wieder zumuten wird. Aber vielleicht kommen wir in deutlich abgeschwächte Situationen, die aber uns auch so ratlos zurücklassen, wo wir fragen, warum? Was soll das für einen Sinn ergeben? Der Weg, den Gott uns führt, scheint für uns einfach nur eine Sackgasse zu sein und überhaupt keinen Sinn zu ergeben. Und wir fragen, wo soll das alles hinführen? Ja, Gottes Wege scheinen vielleicht manchmal sinnlos, fragwürdig, aber sie sind es nicht. Sie sind es nur scheinbar. Gottes Wege sind immer wunderbar. Und auch der Weg auf den Berg Moria, der anfangs wie der Weg ins Verderben und in die Katastrophe aussah, war der Weg in ein Wunder. Abraham macht sich mit seinem Sohn auf den Weg, zwei Knechte kommen mit und als sie an den Berg kommen, lässt Abraham die Knechte zurück. Nur er und sein Sohn Isaak gehen weiter. Man weiß nicht genau, welcher Berg das war. Hier steht das Land Moria. Wahrscheinlich war es die Gegend um Jerusalem. Sie gehen diesen Berg hinauf, eine beklemmende Stille, wie es scheint, und mehrmals dieser merkwürdig eindringliche Satz, und gingen die beiden miteinander. Schweigen. Äußerliche Stille, aber man kann sich vorstellen, wie laut das gewesen ist im Kopf von Abraham. Die Fragen, wann greift Gott ein? Greift er ein? Was soll da werden? Soll ich das wirklich machen? Hat er das wirklich ernst gemeint? Isaak unterbricht das Schweigen. Er fragt seinen Vater Abraham nach dem Tier, das sie opfern sollen. Sehr gut mitgedacht. Sie haben das Holz, sie haben das Feuer. Wo ist das Tier, das sie opfern wollen? Abraham, ja, ist es eine Verlegenheitslösung oder spiegelt sich doch sein ganzes Vertrauen in dieser Aussage? Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Gott selber wird für das Opfer sorgen. Das sagt er hier schon. Genauso wie es dann auch kommen wird. Danach wieder Stille, wieder dieser eindringliche Satz und gingen die beiden miteinander. Und oben auf dem Berg angekommen, lässt es sich nicht länger verheimlichen. Jetzt muss Abraham dem Isaak sagen, was er vorhat, was Gott von ihm fordert. Wir lesen auch hier nichts von der Reaktion von Isaak, aber man kann sich vorstellen, wie ihm der Schrecken in die Glieder gefahren ist. Und Abraham zieht auch jetzt noch nicht zurück und ist drauf und dran, das umzusetzen, was Gott von ihm fordert und seinen Sohn zu opfern. Und spätestens jetzt, muss man doch sagen, ist denn der Abraham verrückt geworden? Wie kann er nur? Also aus unserer Perspektive sagt man, das geht doch nicht. Ist er ein religiöser Fanatiker, dass er sich selbst zu einem solchen Schritt hinreißen lässt? Und ich glaube, ganz oft ist die Bibel empört an dieser Stelle zugeschlagen worden, wenn man sagt, das will ich nicht lesen. Und wenn die Geschichte hier zu Ende wäre, wenn nicht im nächsten Satz die Wende käme, würde ich bestimmt auch sagen, ich will die Geschichte nicht noch einmal hören. Aber es ist nicht das Ende. Gott greift ein. Ein Engel Gottes ruft, Abraham, Abraham, leg deine Hand nicht an den Knaben. Hier steht auch nicht direkt was von der Reaktion von Abraham, aber wenn man sich vorstellt, was in ihm jetzt vorgegangen sein muss und was in Isaak vorgegangen sein muss. Er dachte, jetzt kommt die ganz große Katastrophe. Und mit einem Mal neues Leben geschenkt. Es ist so, als bekommt er den Isaak ein zweites Mal geschenkt. Und die Worte Gottes sind ein Protest, ein Stoppzeichen, ein Ruf zur Umkehr. Gott legt Protest ein gegen das Todesurteil. Isaak darf leben, weil Gott ihm das Leben schenkt. Wir kennen das bestimmt, wenn etwas gut ausgegangen ist, wenn man so angespannt war in einer Situation und dann hört man vielleicht die erlösende Botschaft, du hast die Prüfung bestanden oder die Therapie war erfolgreich oder ja, ich muss doch nicht ins Krankenhaus oder solche Dinge, wo man sagt, ich war so angespannt und hatte so große Angst vor dem, was kommt. Und mit einem Mal große Erleichterung, Isaak wie neu geboren. Was für ein Gott, der Abraham den Isaak ein zweites Mal schenkt. Gut, hier könnte man doch jetzt eigentlich sagen, jetzt könnte die Geschichte zu Ende sein. Jetzt haben wir doch die Wendung zum Guten, das Happy End, Isaak muss nicht sterben. Jetzt könnte doch die Geschichte zu Ende sein, aber sie ist es nicht. Und es ist eine ganz wichtige Aussage, dass hier steht, dort war plötzlich ein Widder. Und Abraham opfert den anstelle seines Sohnes. Gott selbst sorgt für das Opfer. Und ich denke, das ist die wichtigste Aussage in dieser Geschichte. Gott sorgt für das Opfer. Abraham sollte und er wollte seinen Sohn opfern, ja, seinen Glauben unter Beweis stellen. Er wollte etwas Verrücktes tun, um zu beweisen, dass er glaubt, so wie Gott es von ihm fordert, dass er Gott nahe sein kann, dass er ja vielleicht den Pokal als bester Gläubiger aller Zeiten gewinnen könnte. Und hier wird deutlich, das geht nicht. Das geht nicht. Ein Mensch kann dieses Opfer nicht bringen, was es braucht, um vor Gott den Preis, den Siegespreis zu gewinnen. Um Gott nahe zu sein, dieses Opfer, was es braucht, das kann nur Gott selber bringen. Ich sagte vorhin schon, mit den Hügeln und Bergen ist es nicht so einfach. Das Land Moria, die Gegend um Jerusalem, dort gibt es noch einen Berg, auf dem ein paar Jahrhunderte später wieder ein Vater seinen Sohn zum Opfer führen sollte. Golgatha. Und so wie Abraham seinen Sohn Isaak, ja, zum Brandopfer auf diesem Berg führt, so lässt Gott seinen Sohn Jesus ans Kreuz gehen auf Golgatha. Wie Abraham dem Isaak das Holz aufgeladen hat und er trägt es den Berg hinauf, so hat Jesus sein Holz, sein Kreuz den Berg hinaufgetragen. Und so wie Isaak sich widerstandslos binden ließ, hat sich auch Jesus nicht gewehrt, als man ihn ans Kreuz geschlagen hat. Aber dort auf Golgatha, da war kein Widder. Da war kein Ersatzopfer, kein Ausweg. Das, was Gott dem Abraham erspart hat und was er keinem Menschen jemals wieder zumuten würde, hat er sich selber nicht erspart. Er hat seinen einzigen, seinen geliebten Sohn geopfert, damit wir leben können. Was für ein Gott! Es bleibt die Frage nach dem Warum. Warum muss das sein? Warum muss diese Geschichte hier sein im Alten Testament? Und warum das mit Jesus und dem Kreuz von Golgatha? Ich glaube, das ist die Frage, die wir unser Leben lang buchstabieren können und wohl nie auf die Lösung kommen, auf die komplette Lösung, aber wo wir im Laufe unseres Lebens einzelne Buchstaben der Lösung finden können. Eine Spur will ich legen. Im Römerbrief taucht einmal die Frage auf, ist denn Gott ungerecht? Ja, das kann man fragen. Ist das nicht ungerecht, dass Gott dem so frommen Mann Abraham so eine Last auferlegt und so was Schweres von ihm fordert? Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht ungerecht, dass Jesus unschuldig am Kreuz sterben muss? Das ist doch nicht gerecht. Gerechtigkeit bedeutet in unserem Verständnis, wer Gutes tut, dem soll es gut gehen. Und wer Böses tut, der soll auch Böses bekommen. Wer schuldig ist, muss bestraft werden. Und in der Bibel lesen wir, der Sünde sollt ist der Tod. Also die Folge, die Strafe für die Sünde ist der Tod. Und ganz wichtig, mir ist in der letzten Woche oder in den letzten Wochen mehrfach ein Gedanke begegnet, nämlich die Kirche oder die Christen oder die Bibel, die reden uns immer ein, wie schlecht der Mensch ist, dass der Mensch ein Sünder ist und was er alles falsch gemacht hat und dass der Mensch ja so böse ist, nur damit er auch gerettet werden muss. Also da wird der Mensch so richtig schlecht gemacht, damit ihm die Errettung durch Jesus schmackhaft gemacht werden kann. Das ist traurig, wenn dieses Bild entsteht, denn es ist ein falsches Bild. Oder es ist zutiefst einseitig. Zuerst einmal müssen wir sagen, so lesen wir es im Schöpfungsbericht, dass jeder Mensch wunderbar ist, einzigartig, genial geschaffen von Gott, als Ebenbild Gottes. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nicht einige, nicht die Besten, nicht die Verdientesten, nicht die schon viel auf ihrer Liste angesammelt haben an Verdiensten. Jeder Mensch, auch die Bösen, auch die in unseren Augen Bösen. Jeder Mensch ist als Ebenbild Gottes wunderbar und einzigartig geschaffen und hat eine unverlierbare, unendliche Würde. Jeder von uns. Mit dem Testurteil Gottes sehr gut. Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. So sind wir geschaffen. Aber eben heute mit dem einen Makel. Wir sind sehr gut geschaffen, aber wir sind nicht sehr gut geblieben. Nein, die Realität belehrt uns eines Besseren. Der Blick ins Weltgeschehen, aber wenn wir ehrlich sind, auch der Blick in den Spiegel zeigt uns, es ist nicht alles gut geblieben. Wir sind als Ebenbild Gottes gemacht. Gott ist heilig und wir sollen auch heilig sein, heißt es. Aber wir sind keine Heiligen. Wir können es nicht, wir können uns bemühen. Wir schaffen es vielleicht hier und dort, ein paar heilige Momente in unserem Leben zu schaffen. Und das ist gut, da können wir uns drüber freuen. Aber da ist auch Unheiliges in unserem Leben. Gott ist heilig, wir sollen heilig sein, aber wir sind es nicht. Und damit passen wir mit Gott eigentlich nicht mehr zusammen. Wir sind nicht mehr kompatibel mit Gott, so müssen wir es eigentlich sagen. Wir sind auf dem Weg ins Verderben. Dort, wo Gott ist, ist das Leben und wir passen nicht mehr zu ihm. Wir sind auf dem Weg ins Verderben. Und es ist das Tragische und gleichzeitig das Wunderbare, dass wir uns in dieser Geschichte wiederfinden müssen. Es ist nicht eine Geschichte aus dem Alten Testament, über die wir uns ärgern und empören können, sondern wir müssen uns wiederfinden in dieser Geschichte. Wir sind in der Rolle des Isaak auf dem Weg ins Verderben. Unweigerlich auf dem Weg zum Tod. Jeder Mensch muss sterben und wir können nichts dran ändern. Bei Gott ist das Leben und wir können nichts dazu tun, um bei ihm anzukommen. Das Schlimme, der Isaak wusste es nicht. Der wusste gar nicht, was dort passiert, dass er auf dem Weg zu seinem Todesurteil ist. Und die meisten Menschen heute, sie wissen es auch nicht. Isaak hat vielleicht gedacht, das ist ein toller Ausflug, den er da macht mit seinem Vater. Vater-Sohn-Wochenende, einen tollen Ausflug. Na gut, vielleicht dort so auf den letzten Metern ist es ihm ein bisschen mulmig zumute geworden. Und wie viele Menschen leben ihr Leben unbeschwert und denken, es ist doch schön, dass ich lebe. Und gerade so auf den letzten Etappen des Lebens kommt vielleicht so ein mulmiges Gefühl auf. Wir sind in der Rolle des Isaak. Abraham hat es nicht übers Herz gebracht, es ihm zu sagen. Aber es kam der Punkt, da ging es nicht anders. Dann musste er ihm sagen, was Gott von ihm fordert. Und nur weil er das wusste, ich sollte eigentlich sterben. Nur deswegen ist er so froh und erleichtert über das, was dort passiert. Hätte er das vorher nicht gewusst und dort wäre von vornherein dieser Widder gewesen, es wäre kein großes Wunder gewesen. Und Isaak hätte nicht gewusst, das ist doch für mich. Ich bin verschont worden, ich darf leben. Und so ist es heute auch, wenn ein Mensch nicht weiß, dass er eigentlich des Todes ist, dass er verloren ist und dass er nichts dran ändern kann, dann wird er nie verstehen können, was das mit diesem Opfer da, mit Jesus und dem Kreuz von Golgatha zu tun hat. Er wird immer sagen, was hat das mit mir zu tun? Aber wenn ein Mensch sieht und erkennt, das ist mein Leben, ich bin eigentlich auf dem Weg zu Gott, aber ich kann nicht zu Gott kommen. Ich bin dazu bestimmt, bei Gott zu sein, aber ich passe nicht zu Gott. Dann wird er verstehen können, was das bedeutet, was Jesus dort am Kreuz getan hat. Was muss das für eine Freude und Erleichterung gewesen sein bei Isaak in diesem Moment? Wie der von dem Altar runtergesprungen ist und gejubelt hat, hurra, ich darf leben, ich muss nicht sterben. Danke, Herr, Vater im Himmel, dass du mir das Leben geschenkt hast. So ist es, wenn ein Mensch sich bekehrt und vorher wusste, ich bin verloren, dann weiß er doch, ja, Jesus, du hast mir das Leben geschenkt, ich darf leben, ich bin nicht verloren. Empfinden wir noch etwas von dieser Freude, von dieser Erleichterung? Die Gefahr ist ja groß, dass wir uns ganz schnell an unsere Errettung gewöhnt haben, dass es für uns selbstverständlich geworden ist. Na klar, wie mag es Isaak 3-4 Jahre später ergangen sein? War bestimmt immer noch große Freude und es ist ihm immer noch eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen, wenn er dran gedacht hat, aber nicht mehr so euphorisch wie in diesem Moment. Ja, und dann vielleicht so 20, 30 Jahre später hat er noch seinen Enkeln davon erzählt. Aber es war nicht mehr diese Faszination und diese Begeisterung für das, was passiert ist. Wie ist es bei uns? Wie lange sind wir schon im Glauben unterwegs? Wie lange gehören wir schon zu Jesus? Haben wir uns schon dran gewöhnt, dass er unser Herr und Erlöser und Heiland ist? Oder ist das noch was Besonderes für uns? Etwas, was uns Gänsehaut verschafft? Und sollte diese unfassbare Geschichte uns wachrütteln, uns an dieses Wunder erinnern, Gott hat Protest eingelegt gegen unser Todesurteil. Er hat seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt, der das wegnimmt, was uns von Gott trennt. Und dann stehen wir vor Gott als Heilige. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Gott selbst sorgt für das Opfer, damit wir zu ihm gehören dürfen. Was für ein Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.